erlebt. 1. Könige 17. Und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm: Mache dich auf, geh nach Zarpath, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zarpath. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte: Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um zu holen, rief er ihr zu und sagte: Hole mir doch auch noch einen Bissen Brot in deine Hand. Da sagte sie: So wahr der Herr dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Da sagte Elia zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort, doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Weiß Gott. Halleluja. Lasst uns vielleicht das Gebet noch zusammen hören und noch stehen und er bete dann zusammen. Möge der Herr Gnade schenken. Weiß Gott. Lass uns noch einen Augenblick stehen bleiben, während wir die Häupter beugen zum Gebet. O mächtiger Gott, der zurückgebracht hat Jesus von den Toten, wir nähern uns dir heute Nachmittag in seinem Namen, dies wissend, dass du uns die Verheißung gegeben hast, dass du hören würdest: Dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und wir kommen in seinem Namen, um zu bitten um Barmherzigkeit, um zu bitten für Heilung und Errettung, für diese, die hungern und dürsten nach solchem, Vergebung unserer Übertretungen. Beten, dass dein Geist bewirken wird, dass viele zu dir kommen an diesem Morgen, hier in dieser sichtbaren Versammlung und an den Radiogeräten. Wir danken dir, himmlischer Vater, für den Morgen Gottesdienste überall um die Welt herum. Beten, dass du Segen mögest, jeden Morgen Gottesdienst, jeden Prediger, jede Gemeinde an diesem Tag, die das Evangelium predigen. Komm, Herr Jesus, und nimm uns an zu dir selbst. Während wir auf dein Kommen warten, hilf uns, treue Diener zu sein. Denn wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich habe mich so erfreut an der Gemeinschaft an diesem Morgen mit den armenischen Leuten in der Stadt, in ihrer Gemeinde. Und zu meiner Überraschung, da war dort eine Frau, die konnte Sprachen übersetzen. Und letzten Abend sprach ich hier, und der Heilige Geist, besser gesagt, hat gesprochen. Und ich rief die Leute heraus in der Versammlung, sagte ihnen von ihren Leiden, ihren Krankheiten. Und manchmal konnte ich es nicht bewirken, dass sie verstehen, wer es war. Und dann der Heilige Geist hat ihren Namen ausgerufen, wie ihr es beobachtet habt, wie er es tut. Und dann sagten sie mir an diesem Morgen, welches Visionen sind oder wie eine Art Trance für mich. Und sie sagten mir, von einer Frau, die ich irgendwo da hinten in der Versammlung gerufen hatte und ihr gesagt hatte, von einer bestimmten Leiden, dass es sie ergriffen hätte. Aber sie konnte nicht verstehen, denn sie war von einem anderen Land, eine finnische Frau. Und dann der Heilige Geist, um zu zeigen, dass er die Person nicht anschaut, sprach zu ihr, rief ihren Namen, sagte ihr, Gott zu segnen, sprach in einer Sprache, die ich nicht kenne, und rief die Frau und gab, wer sie war, etwas über den, des Herrn Segnungen auf ihr in finnischer Sprache. Ich kann nicht mal Englisch, aber wie dann Finnisch? So zeigt es, dass Gott spricht in jeder Sprache und zu allen menschlichen Wesen, sie sind alle sein. Wie wunderbar. Er tut dieses Überfließende, Überausreichende. Und ich möchte nicht zu viel Zeit dafür nehmen, aber gerade während dies auf meinen Gedanken ist, ich erinnere mich einmal am Sam Houston Coliseum in Texas. Und wir versuchten, so eine überfließende Menschenmenge zu versorgen. Wir kümmerten uns um einen Teil im Kolosseum und einen Teil bei Raymond Ritchie. Und ich bin sicher, der Angelus Temple weiß, wer Raymond Ritchie ist. Er war ein persönlicher Freund von einem der Gründer dieser Gemeinde. Und ich betete hier für die Gebetslinie und dann drüben im Kolosseum betete ich. Und in einer Nacht, als mein Bruder mich nahm von der Gebetslinie, hörte ich ein kleines spanisches Mädchen, wie es weinte. Und sie wäre der Nächste gewesen in der Linie, gemäß der Nummern der Gebetskarten, die ich rief. Und sie war nichts wie nur ein Kind, vielleicht 15 Jahre alt. Nun, mein Bruder fing an, mich weiterzuschieben. Der Mann, der mich hinübernehmen sollte, in den anderen Saal. Aber irgendwie etwas sagte mir, seh dieses Mädchen, dieses Kind. Und ich sagte, ach, bringt sie her. Und sie brachten sie herüber, sie gab die Gebetskarte dem Mann. Und sie kam dann herüber zu mir, fing an, mit ihr zu sprechen. Und sie stand einfach dort und ich dachte, sie ist vielleicht taubstumm. Aber ich fand heraus, sie konnte kein Englisch. Sie konnte nicht verstehen, auch nur ein Wort Englisch. So bat ich, ist dort vielleicht ein Übersetzer hier unter uns? Und sie brachten einen Mann herauf für die Übersetzung. Und ich fragte sie ein paar Fragen. Sie fing an, mir zu antworten durch den Übersetzer. Und dann plötzlich kam die Vision herein. Und ich sagte, ich sehe vor mir ein kleines Mädchen mit kleinen gezopften Haaren, geflochtenen Haaren. Sie sitzt bei einer alten Feuerstelle, isst gelben Mais von einem, der dort genommen ist von einem Kessel, von einer Maiskolben, und sie hat zu viel davon gegessen und sie wird ernstlich krank. Und sie wird ins Bett gelegt durch ihre Mutter und sie fällt in Epilepsie. Und dann verließ mich die Vision. Und das kleine Mädchen wendete sich zu dem Übersetzer und sagt in Spanisch, ich dachte, er kann kein Spanisch. Und der Übersetzer sagte, du hast doch Englisch gesprochen, oder, Bruder Brennan? Ich sagte, ja, habe ich. Und er sagte, aber sie hat gesagt, du hättest Spanisch gesprochen. Und ich sagte, halte die Rekorde an. Die ganze Reihe. Und wir hielten es an, spielten es wieder und jedes Wort war Englisch. Und dann hatten wir sie, dass sie wiederholt, alles, was ich sage. Und solange die Vision war, hörte sie jedes Wort in Englisch, konnte sie verstehen. Wie hören wir? Und wie hören wir jeden in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Gott ist immer noch Gott. Nun, als ich anfing, Wort in mir selbst zu reden, verstand sie überhaupt nicht. Aber der Heilige Geist, als er sprach, übersetzte er es ihr in Spanisch. Gott ist ein guter Gott, wie Oral Roberts es sagt. Sicherlich ist das wahr. Und wenn wir das nur erfassen könnten, an diesem Nachmittag, dass seine Güte für dieses kleine Mädchen, die finnische Frau oder was sie war letzte Nacht, sicher zu sein, dass ihr Glaube anerkannt wurde. Er rief sie in ihrer eigenen Sprache. Wunderbar. Nun, in Übersee sehen wir das viele Male, wie es geschieht in den fremden Ländern, dass ich dort irgendwo stehe und rede und er dreht sich gerade herum, benutzt meine Sprache und ruft die Leute, sagt ihnen Dinge in ihrer eigenen eingeborenen Sprache. Das ist, was ich Pfingsten nenne. Das ist der Heilige Geist. Nun, die letzten paar Nächte haben wir keine Gebetskarten ausgegeben. So glaube ich, wäre es in Ordnung heute Abend, wenn wir eine Gebetslinie haben, um für die Kranken zu beten. Die ganze nächste Woche beginnt Dienstagabend und wir denken durch die ganze nächste Woche. So kommt jeden Abend heraus, bring jemand mit dir. Und die Jungs werden die Gebetskarten ausgeben, vielleicht 30, 35 Minuten von jetzt, wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Wenn ihr eine Gebetskarte haben wollt, bleibt einfach. Bringt die Gebetskarte, sie werden sie heraufbringen und sie werden sie jedem geben. Möge der Herr hinzufügen die Segnung zu allem, was wir tun, denn wir tun es in seinem Namen. Nun zu unserem Thema und zu unserer Lektion für ein paar Momente. Bruder David las die Schrift, denn ich bin einfach gerade einem alten Freund begegnet, der heute Nachmittag hier ist. Vor 2 Jahren war ich dort oben an dem Fluss ohne Wiederkehr mit meinen guten Freunden von den christlichen Geschäftsleuten. Ich liebe es zu jagen. Und sie hatten einen neuen Führer dort. Und ich gewann ihn lieb, diesen Mann, und ich mochte ihn einfach. Es sah so aus, als wäre er war etwas mehr wie irgend so ein Kuhheini. Und ich begegnete seiner Frau, sie war eine Kellnerin im Restaurant, an dem Ort, wo wir gegessen haben, in North Forks, near Salmon River in Idaho. Und auf dem Weg zurück geschah es, dass Gott es zuließ, dass dieser junge Mann sich irgendwie mit mir anfreundete. Er jagte mit mir zusammen. Und ich erinnere mich, dass ich einen guten Schuss machte eines Morgens, meinen Elch erlegte über das Tal hinaus. Und ich habe ihn sehr human erlegt. Und dieser junge Bursche half mir, ihn zu häuten. Und ich habe ihn beobachtet. Und ich sagte zu ihm, Jim, bist du ein Christ? Und ich denke, er sagte, er gehörte zu irgendeiner Gemeinde oder irgend so etwas anderes. Aber da war etwas mit ihm, das sah ehrlich aus. Und an diesem Abend, als wir hineingingen, saßen wir am Tisch. Ich habe ihn weiter beobachtet. Und während er dort lag, dort auf seiner Zelttasche und schlief, ging ich vorbei, legte die Hand auf ihn und bat Gott, ihn zu retten. Und heute, er und seine Frau sind hier. Sie sind mir hinten begegnet, sind beide pfingstliche Gläubige, die den Heiligen Geist haben und sie sitzen jetzt hier. Gebet verändert Dinge, Bruder Glisby. Oh, er ist so echt. Wenn wir einfach beten und dann glauben, dass er auch gibt, wovon wir gebeten haben. So an diesem, deshalb habe ich Bruder De Plessis das Wort lesen lassen. Ich musste einfach Jim begrüßen. Gott hat ihm ein liebes kleines Baby gegeben, seit da, und wir sind glücklich. Nun, Bruder David hat gelesen aus dem Buch Könige von Elia, dem großen Propheten. Und es muss ein schrecklicher Morgen gewesen sein. Es war trocken und heiß. Sie hatten keinen Regen für 3 Jahre und 6 Monate. Es war so trocken und heiß, dass die Welt bereit war, in Brand aufzugehen. Und die Leute hungerten in den Straßen. Und da war ein Weinen überall. Alles dieses war auf sie gebracht worden wegen des moralischen Abfalles in der Nation. Israel war geliebt von Gott. Aber als sie aus dem Willen Gottes herauskamen, da hat der Feind sie eingeholt. Gott liebt seine Gemeinde. Aber wenn wir aus dem Willen Gottes herausgehen, dann holt sie der Feind ein. Und Ahab, der König von Israel war zu dieser Zeit, und in meinen Gedanken, er war wohl der verdrehteste König, den Israel je hatte, denn er heiratete eine Götzendienerin, Isabel, und sie war eine Sünderin, eine ungöttliche Person, gottlos. Und anstatt dass er der Herr in seinem eigenen Haus gewesen wäre, hat er ihr nachgegeben. Und durch dieses hatten sie bewirkt, dass die ganze Nation in moralischen Abfall gekommen ist. Dass sie die Nation in den Gottesdienst hineingebracht, in den Götzendienst hineingebracht hatten, denn sie gingen ihren Götzen nach. Ist das nicht etwas ähnlich zu heute? Alle Leute stimmen überein, dass es in Ordnung ist für sie, dass sie es tun. Weil die Regierung, der König und die Königin, sie haben es gebilligt. Und sie waren die populärsten Leute in der Nation. Und weil der König und die Königin es taten, dachten die Leute, es wäre in Ordnung, es zu tun. Wenn das kein Bild ist auf heute, auf unser Land heute, viele Leute folgen einfach einer dem anderen. Und sie denken, weil die Regierung den Schnapshändlern, Schnapsverkäufern die Genehmigung erteilt hat, dass sie Whisky verkaufen können, dass es in Ordnung sei, wenn sie trinken, wenn sie betrunken werden, aber es ist verkehrt. Und viele Male gute Frauen denken, weil die Zigarettenfirmen diese Bilder auf diesen Werbeplakaten haben, wo Frauen Zigaretten rauchen und die Filmschauspieler und viele von ihnen und die populären Frauen rauchen, dass es in Ordnung sei. Das hat unseren moralischen Abfall in der Nation gebracht. Und das Rückgrat von jeder Nation ist Mutterschaft. Zerbricht die Mutterschaft und du zerbrichst das Rückgrat der Nation. Und ich habe eine Statistik, die zeigt, und ich denke, es sind 80% von zigarettenrauchenden Müttern, sie müssen ihre Kinder mit der Flasche großziehen. Weil da ist so viel Nikotin in ihrem Blut, das würde die Kinder töten, bevor sie 18 Monate alt sind. Du sprichst über Sabotage? Das ist eine der größten Sabotagen, die die Nation erlebt. Und egal, auf all die Warnungen, die Mediziner ausgeben, sowie Krebswagenleitungweise und all diese Warnungen, die sie geben, die Leute wollen einander nachfolgen. Weil irgend so eine doofe Frau, eine Schauspielerin oder irgendeine Art von Schauspielerin, sie bläst den Rauch durch ihre Nase in einer Art und macht klug, aber das ist kein Ort oder keine Sache für eine Dame zu tun. Es ist Verkehr. Ich ging eine eurer Straßen hinunter hier vor ein paar Tagen und ich sah in einer Bar ein Schild, es sagt Tische für Damen. Ich möchte nicht grob sein. Und ich möchte auch niemanden Gefühle verletzen. Aber Damen gehen nicht in solche Orte. Sie hatten nie eine darin. Ja. Ich stelle mir vor, sie hatten auch nie so einen Kunden und werden nie so einen haben. Weil es ist kein Ort für eine Dame. Aber feine Menschen manchmal, feine Leute, sehen diese Dinge und sehen Leute, die so ganz oben auf sind, wie wir es nennen, die gehen in diese Orte und sie denken, das wäre die Sache, die sie tun müssen. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das ist die ganze Pflicht des Menschen, oder das ist der ganze Mensch. Aber ihr seht, hatte gesagt, dass das in Ordnung sei, weil seine Frau dachte, es wäre in Ordnung. Und das hat diesen moralischen Abfall gebracht. Und dann dachten sie, weil sie doch erfolgreich waren, weil sie aufblühten, keine Kriege und so weiter, dass das ein Zeichen wäre, dass Gott mit ihnen wäre. Wohlstand ist nicht immer ein Zeichen, dass Gott mit dir ist. Viele Male ist das verführerisch. Der Regen fällt auf die Gerechten und auf die Ungerechten. Aber es ist bei ihren Früchten, wo er sie erkennt. Und so diese Nation war wirklich verdorben. Und Gott hatte Gericht auf sie gesandt. All die Prediger waren unter schwerer Last, weil die Mitglieder der Gemeinde sie gedrängt hatten, Dinge zu tun. Und es tut mir leid für einen Prediger, der nicht mehr Gott in sich hat, dass er es zulässt, dass seine Versammlung ihm diktiert und dass er in so eine Spur gerät. Ich glaube, dass wir Prediger benötigen, die Männer sind, die Gott fürchten. Von Gott gesandte Diener, die sich nicht fürchten, schwarz-schwarz zu nennen und weiß-weiß. Das Evangelium wurde zu lange mit Kinderhandschuhen hantiert. Wir brauchen so altmodiges Predigen wie Billy Sunday, Johannes der Täufer, so altmodisches Höllenfeuer und Schwefelbotschaften wiederum zu den Leuten. Ich weiß, es ist unpopulär. Aber wenn du wegkommst davon, dann siehst du, in welchen Zustand die Nation gerät. So benötigt es dieses, Bruder. Und all die Pastoren hatten nachgegeben, sodass sie ein soziales Evangelium hatten. Aber da war einer, der hat nicht nachgegeben. Da war ein kleiner alter Prophet im Land an diesem Tag. Er hat sich nicht gebeugt vor irgendeinem ihrer Götzen. Denn er wusste, dass Jehova ein heiliger Gott war. Und er verlangt Heiligkeit und Sauberkeit und Anstand. Denn er wusste, dass Jehova sich nicht verändern konnte. Und wenn Jehova die Kinder Israel herausgebracht hatte, man musste sie reinigen und heiligen sie. Und dann, wenn sie unordentlich wandelten gemäß seinen Geboten, dann platzierte er Gericht auf sie. Und er wusste, dass Jehova derselbe war, gestern, heute und in Ewigkeit. So hat er nicht nachgegeben. Oh, Jezebel hat ihn gehasst. Und all ihre Gefolgschaft hat ihn gehasst. Aber Gott liebte ihn und er respektierte ihn. Denn er ließ nie irgendetwas vor dem Wort niedersinken. Oh Gott, gib uns mehr Elias in diesem brutalen, verdrehten Tag der Verdorbenheit, die sich nicht fürchten, zu predigen, was die Wahrheit ist, was die Bibel sagt. Ohne Heiligkeit wird kein Mensch Gott schauen. Du musst gereinigt sein von den Sünden durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Nun, da war eine Frau in dem Land. Keiner von den Leuten kannten sich, sie kannten sich nicht. Aber sie muss eine ehrbare Frau gewesen sein. Sie muss diese Art von Frau gewesen sein, wie Elia ein Mann war. Weil Gott hat diese Frau auserwählt, von all den Frauen, die da waren in Israel, um seinen Propheten zu versorgen. Und er hätte nie eine unmoralische Frau ausgewählt, um seinen Propheten zu versorgen. Und diese Frau war eine Witwe. Die Dürre war im Land. Und sie hatte angefangen nach dem Tod ihres Ehemanns. Und sie hatte ein kleines Baby, das sie aufziehen musste. Und sie kämpfte. Und sie wollte den Lebensunterhalt für den kleinen Burschen verdienen. Und schließlich fing das Brot an, zur Neige zu gehen. Und es kam zu einem Ort eines Tages, wo sie hineinging, um zu schauen nach dem kleinen Burschen. Und sie sah seine kleinen Ärmel verschlissen, abgerissen. Und sie mag vielleicht auf sich selbst im Spiegel geschaut haben und hat gesehen, wie sie den Tisch verlassen hat mit etwas für das Kind. Und ihre eigenen Wangenknochen drückten sich heraus und ihre zerbrechlich aussehenden Arme. Auch sie hat sich nicht um sich selbst gesorgt. Aber der kleine Junge, Sie versuchte, sie wollte ihn nicht sterben sehen. So schließlich, eines Tages, ging sie zu diesem Mehltopf und da war nur noch eine Handvoll Mehl übrig. Und sie geht hinüber zum Krug, um zu sehen, wie viel Öl noch da ist. Vielleicht noch so einen Löffel voll. Und er stand zwischen ihr und dem Tod. Und ich nehme an, in diesem Abend war es eine ganz nächtige Gebetsversammlung. Ist das nicht befremdend, wie Gott manchmal die Dinge uns bis zum Ende der Straße kommen lässt? Oh, kein Zweifel, sie hat alles abgeklopft. Sie sagte, Herr Gott, etwas wie dieses. Ich habe dir gedient. Ich habe alles getan, wo ich weiß, wie ich es tun soll. Bin deinen Anforderungen begegnet. Und hier habe ich nur noch eine Handvoll Mehl und einen Löffel voll von Öl zwischen dem Tod für mich und für mein Kind. Die ganze Nacht muss sie gebetet haben. Und als der kleine Bursche, wenn er wach wurde, drehte sich hinüber zu Mama und sagte, Mama, wärst du so lieb, kannst du noch mal schauen dort auf dem Regal, ob da nicht noch ein kleiner Bissen Brot übrig ist? Und sie geht zurück ins Zimmer, weint ein wenig. Und dann kommt sie zurück, gibt ihm ein klein wenig Wasser zu trinken. Denn sie wusste, sie konnte nur dieses bisschen bewahren für den nächsten Tag, um den nächsten Tag zu machen. Und der kleine Bursche konnte vielleicht nicht schlafen, wegen dem Hunger. Ich war durch solche Dinge gegangen. Kein Zweifel, da sind viele durch solche Orte gegangen. Hab gesehen, wie meine Mutter den Tisch verlassen hat. Am Morgen saß ich irgendwo zurück im Haus und hat geweint. Und alles, was wir auf dem Tisch hatten, war so altbackenes Brot. Und sie hat ein bisschen Kaffee drüber geschüttet und Zucker drauf gestreut für uns Kinder. Und ging zurück ins Zimmer und hat geweint. Und sie sagte, ich bin nicht hungrig, wenn sie doch hungrig war. Und so habe ich versucht, zur Schule zu gehen. Und die Frau dort, sie sah diesen entscheidenden Moment kommen. Kein Zweifel, sie hat alles überprüft und sagte, Herr, ich habe alles getan, von dem ich weiß, wie man es tun muss. Und wenn du alles getan hast, von dem du weißt, wie du es tun musst, und bist jeder Anforderung begegnet, die Gott von dir fordert, das ist, wo Glaube zu fassen bekommt. Da kommt Glaube herein. Wenn du jeder Anforderung entgegengekommen bist, die Gott von dir fordert, dann manchmal prüft Gott deinen Glauben, um zu sehen, was für eine Reaktion du hast auf die Aktion, die du gebracht hast. Oh, er ist gut darin. Es beweist einfach, ob du wirklich glaubst, das, was du denkst, zu glauben. Oh, er tut es viele Male. Und an einem Morgen waren da ein paar Hebräerkinder und sie sollten verbrannt werden. Und sie wussten, sie hatten Gottes Willen getan. Und sie sagten, wir fürchten uns nicht vor dem Gebot des Königs. Unser Gott ist in der Lage, uns zu befreien aus diesem brennenden Ofen. Aber nichtsdestotrotz, oh Jesus, aber nichtsdestotrotz, wir werden uns nicht beugen vor seinem Bild. Gott gab ihnen einen Test, um zu sehen, was ihre Reaktion auf die Aktion sei. Und er ließ sie gehen, geradewegs in diesen brennenden Ofen, bevor er sich überhaupt bewegte. Aber wenn allen Anforderungen Gottes begegnet ist, und du bist dir sicher, Gott ist gewiss, dass Gott es tun wird, dann stehe still und Gott wird es tun. Wenn du gesessen hast in diesen Versammlungen, du hast gesehen, wie der Herr Gott sich bewegt hat über der Zuhörerschaft. Heilt die Kranken und die Leidenden. Und doch sieht es so aus, als hättest du immer noch deine Krankheit. Und wenn ich dann bitte, dass ihr einander die Hände auflegt. Und du hast deine Fehler in Ordnung gebracht vor ihm. Und du hast ihn angenommen. Und du bist getauft gemäß dem christlichen Glauben. Und dein Herz ist rein vor ihm. Denn manchmal, wenn Gott seine Antwort verzögert, möchte er nur sehen, wie du reagierst. Sei dir einfach gewiss, dass du glaubst, dass es Gott ist. Und dann halte daran fest. Bewege dich nicht. Wenn für dich gebetet wurde, Hände wurden auf dich gelegt von Gläubigen, die Bibel sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Das ist Gottes Forderung. Und Gott erwartet von dir, dass du sein Wort glaubst. Hiob. Gott ließ den Teufel eines Tages Hiob testen. Und als Hiob hinausging, machte er ein Brandopfer für seine Kinder. Sie hatten eine Party. Und so Hiob wusste in seinen Tagen, wie die Teenager sind, wie sie gemacht sind. Oh, die kommen nicht zur Ruhe in ihren Gedanken. Und so sagte sich Hiob, vielleicht, was ist, wenn meine Kinder gesündigt haben? Ich opfere ein Brandopfer für sie, in jedem Fall. Und als er stand fest auf diesem Opfer, das ist, was Gott fordert, ein Brandopfer, das ist alles, was er erwartet hat, zu bekennen und ein Brandopfer zu machen. Und Hiob wusste das. Und dann wurde der Teufel auf ihn losgelassen. Und er fing an zu töten, seine Kinder, seinen Besitz zu zerstören. Und er hatte einige von den Gemeindemitgliedern, die kamen zu ihm und sagten, du bist ein geheimer Sünder. Du hast etwas in deinem Herzen, das du nicht bekannt hast, Hiob. Aber Hiob wusste, dass er es nicht so getan hatte. Er war sich sicher, dass er Gottes Anforderungen begegnet war. Und er stand fest darauf. Und er wusste, er hatte alle Sünden bekannt. Und er rief Gott an, ihn zu prüfen, ihn zu untersuchen und zu sehen, ob irgendetwas Verkehrtes in ihm sei. Und Gott wartete einfach, was Hiob tun würde. Denn Satan hat gesagt, ich mache, dass er dir ins Angesicht flucht. Aber Gott sagte, da ist keiner wie er auf Erden. Er wird es nicht tun. Gott hatte Vertrauen in ihn. Und vielleicht, wenn deine Heilung etwas verzögert, Gott hat Vertrauen in dich. Halte fest. Wenn du glaubst, dass der Heilige Geist die Zeichen und Wunder, die er versprochen hat, dass sie hier getan wurden, dann halte fest daran. Es ist Gottes Anforderung. Ich bin der Herr, der alle deine Krankheiten heilt. Wenn du den Heiligen Geist empfängst und wirst wiedergeboren, und der Teufel fängt an, dich zu prüfen, versuchen. Oh, du trägst noch dieselben Sachen. Du siehst noch aus, wie du immer ausgesehen hast. Aber du bist sicher, es ist etwas passiert. Gott hat dein Leben verwandelt. Mach keinen Unterschied, was der Teufel sagt. Geh einfach weg davon. Weil du dir sicher bist darüber, dass es Gott ist. Amen. Amen heißt, so ist es. Ich bin sicher, der Heilige Geist ist hier jetzt. Ich bin dessen gewiss. Und ich weiß, worum wir bitten, wir werden es empfangen. Es mag vielleicht nicht gerade jetzt kommen, aber es muss kommen. Gottes Verheißung ist wahr. Wir bitten ihn um etwas. Und wenn wir nicht zweifeln, wenn wir es glauben, dass wir es bekommen, worum wir gebeten haben, dann bekommen wir es. Denn wir sind Gottes Anforderungen begegnet, haben ihm unser Leben gegeben, haben unseren Willen ihm ausgeliefert, unser Leben, unsere Seele, alles, was wir sind, haben wir ihm ausgeliefert, Gott ausgeliefert. Und dann verdammt uns unsere Herzen nicht und wir können haben, worum wir bitten. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, dann bittet, was ihr wollt und es wird euch gegeben werden. Das ist seine Verheißung. Sei dir einfach sicher, dass du Gott kennst und dass du seine Verheißung ist. Jemand sagte zu mir, oder viele Male besser gesagt, sagten sie, fürchtest du dich nicht, Bruder Branham, wenn du dort hinausgehst abends, dass vielleicht dieser Engel des Herrn dich mal verlässt? Und ich sagte, nein, ich bin sicher, er wird es nicht tun. Weil er hat es mir versprochen, dass er es nicht tun wird. Ich habe Glaube an Gott, dass er dieser Anforderung selbst begegnet. an dieser Nacht in Portland, als dieser Wahnsinnige auf mich zurannte, auf der Plattform mich zu töten. Ihr habt die Geschichte gelesen. Dann bist du dir besser sicher. Aber ich war sicher, dass ich nicht versuchte, aus mir selbst zu reden. Als er mich nannte, eine Schlange im Gras, und er spuckte mir ins Gesicht und er sagte, heute werde ich dich hinausschlagen, dort hinaus in diese Zuhörerschaft. Und ich stand einfach still. Und er wog 250 Pfund und ich 128. Oh, diese großen, mächtigen, kräftigen Arme, seine Zähne fletschte er, seine Augen, er warf die Faust zurück. Und der Geist Gottes sagte, weil du den Geist Gottes herausgefordert hast, wirst du heute Abend über meinen Füßen liegen. Das war Gott, das war nicht ich. Und er sagte, ich zeige dir, über wessen Füße ich falle. Und er warf seine Faust zurück. Und als er es tat, sagte ich, Satan, komm heraus aus dem Mann. Und er fiel und schlug meine Füße und nagelte sie auf den Fußboden, bis ein Polizist ihn wegrollen musste. Sei dir einfach sicher, dass es Gott ist, und dann halte fest daran. Verbleibe damit. Wenn Gott etwas sagt, muss er sein Wort halten. Sei dir einfach gewiss, dass es Gott ist. Nimm Gottes Wort. Wenn Gott in dein Herz flüstert, ich bin der Herr, der dich heilt, dann verbleibe doch damit. Das ist doch Gottes Verheißung. Wenn Gott dir verheißt, den Heiligen Geist zu geben, dann bleib dabei. Oh, ich las Onkel Buddy Robinsons Buch vor einiger Zeit. Und er hat gepflügt dort im Mais mit seinem alten Maultier Alec. Und er war so sauer auf Alec an diesem Morgen. Oh, weil es das ganze Mais niedergetreten hat. Und er hat es ins Ohr gebissen. Und dann rannte das Maultier weg und schaute ihn an. Und er sagte, oh, Alec, ich schäme mich so vor mir selbst. Schau auf mich. Ich predige Heiligung und habe Maultierhaare zwischen den Zähnen. Und er sagte, was für eine Schande ist das? Und dann schämte er sich vor sich selbst. Und dann ging er auf seine Knie zwischen dem Mais. Und er sagte, Herr Gott, wenn du mir nicht den Heiligen Geist gibst, findest du einen Haufen Knochen, wenn du wiederkommst. Und da empfing er es. Oh, sei dir sicher, dass es Gott ist, und halte daran fest. Oh, sie war sich gewiss. Und Gott bewies es, indem er den Propheten einlud, bei ihr zu leben, die Witwe. Oh, Gott bestätigt Dinge. So brach der Morgen an. Die Vögel fingen an zu singen und das Morgengrauen brach herein. Oh, sie schaute den kleinen Jungen wiederum und tätschelte ihn, kniete nieder und sagte, Herr Gott, er wird in ein paar Minuten aufstehen. Ich gehe und bereite die letzte Sache, die ich habe, und gebe es ihm. Dann nehme ich ihn in meine Arme und wir werden zusammen sterben. So ging sie und nahm diese Handvoll Mehl. Nun, Mehl, das war das Mehlopfer, das bedeutet Christus, das Wort. Und wenn sie das Mehlopfer zerrieben in den Tagen der Bibel, nahmen sie so einen speziellen Mörser und sie zerrieben jedes Einzelne davon, bis es exakt alles das Gleiche war. Kein Unterschied mehr darin. Und das typisiert dieses. Dasselbe bedeutet Jesus Christus derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Aber Gott, als er herausrieb das Leben aus ihm auf Golgatha, gab er es der Gemeinde, dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und dann geht sie und geht zu dem Öl. Und das Öl repräsentiert den Geist. Darum salben wir mit Öl. Es repräsentiert den Geist. Und sie nahm das Öl und das Mehl und mengte es zusammen. Und sie fing an, es zu bereiten. Und wenn der Geist und das Wort zusammenkommen, dann findet etwas statt. Oh, sie war am Ende. So nahm sie das Wort und sie hatte den Geist. Und sie fing an, es zusammenzumischen. Und Gott, sie war bereit, es zu backen. Und sie geht hinaus in den Hof, um zwei Stöcke aufzunehmen. Habt ihr beachtet, ein Paar? Die Bibel sagt, zwei Stöcke. Oh, in den alten Tagen. Jimmy, ich denke, du weißt, wir taten es viele Male selbst. Du nimmst zwei Stöcke und du kreuzt sie und machst das Feuer in die Mitte. Und wenn die Stöcke verbrennen, dann schiebst du sie immer wieder hinein, wenn du draußen zeltest in der Nacht. Das hält das Feuer die ganze Nacht an. So schiebst du sie rein. Das Feuer war in der Mitte. Oh, wenn du beachtest, die zwei Stöcke repräsentieren das Kreuz. Selbstopferung. So mischt sie das Wort und den Geist zusammen und war bereit, es ins Feuer zu legen. Und sie geht, um aufzunehmen, diese zwei Stöcke. Und vielleicht hat sie den letzten gerade in ihren Händen, fängt an zurückzugehen ins Haus. Und dann schaut sie an das Tor. Da war ein freundlich ausschauender alter Mann, vielleicht glatzköpfig und den Backenbart herunterhängend. Oh, stand dort, lehnte sich über das Tor. Und er sagt, würdest du mir vielleicht nur einen kleinen Schluck Wasser bringen? Sie schaut auf ihn und denkt, gut. Ich habe gerade noch anderthalb Liter vielleicht. Aber dieser arme Bursche sieht so durstig aus. Ich möchte gern mit ihm teilen. Und sie mag vielleicht gesagt haben, ja, freundlicher Herr, ich werde dir einen kleinen Schluck Wasser bringen. Denn die Quellen sind ausgetrocknet und alles. Alle Wasser waren vertrocknet. Und sie fing an, das Wasser zu bekommen, zu holen. Und seht ihr, Gott antwortet auf beiden Seiten der Schnur. Gerade vielleicht zwei Stunden davor war der Bach ausgetrocknet, dort oben auf dem Berg, wo Elia war. Und er sagte, Elia, geh hinunter dort in die Stadt und geh weiter, bis du findest diese Frau mit den zwei Stöcken in der Hand und sie wird dich speisen. Gott macht Dinge richtig. Echt. Ich sende dich heute hinunter und sie wird dich speisen. Sie hat nichts mehr im Haus, aber ich werde dich speisen. Und er ging hinunter dort in die Stadt, bis er sah diese Frau, die die zwei Stöcke hatte. Und er dachte, das muss sie sein. So musste er ihre Aufmerksamkeit gewinnen. Und er sagte, würdest du mir vielleicht einen Schluck Wasser bringen? Oh, das möchte ich tun. Und dann drehte sich und fing an hinunterzugehen. Und dann sagte er, bring mir doch auch einen kleinen Kuchen in deine Hand. Und Elia hatte bereits die Vision gesehen und wusste, was geschieht. Wusste den Zustand. Und sie sagte, so wahr der Herr lebt. So wusste er, sie war ein Christ, eine Gläubige. So wahr der Herr lebt. Ich habe nur noch eine Hand voll Mehl und einen Löffel voll Öl. Und ich habe es bereits zubereitet. Und dann habe ich es schon fertig. Dann nehme ich die zwei Stöcke nur noch, um einen kleinen Kuchen zu backen für meinen Sohn und für mich. Dann werden wir es essen und sterben. Seht ihr? Nun, hier kommt eine große Lektion. Aber Elia sagte, backe mir zuerst einen Kuchen. Oh, was ist es dort? Welche Lektion lernen wir? Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Backe mir zuerst einen Kuchen. Und sie schaute. Sie sagte, ich frage mich, wer das ist. Da ist etwas mit diesem Mann. Das sieht anders aus. Und er sagte, backe mir zuerst einen Kuchen und bring es. Und sie startete, um zu tun, was er sagte. Und dann hörte sie die tröstenden Worte, die immer trösten. Denn so spricht der Herr. Der Krug wird nicht leer werden und der Topf nicht leer bis zu dem Tag, wo Gott Regen sendet wiederum auf die Erde. Was war's? Diese dunkle und entscheidende Stunde, dann kommt Gott immer auf die Szene. Wenn Männer und Frauen das nur realisieren könnten. Gott ist verpflichtet seinen Verheißungen. Und wenn du seinen Anforderungen begegnet bist, hast deine Sünden bekannt, hast deine Fehler in Ordnung gebracht und du hast alles getan, was Gott von dir erwartet und du weißt, dass es Gott ist, dann wirst du Tageslicht gehen und sehen und er wird es durchbringen. Sei einfach sicher, dass es Gott ist. Und er wird sich um den Rest kümmern, wenn du dir gewiss bist, dass es Gott ist. Vor einiger Zeit war ich in einer kleinen Stadt in Arkansas, vielleicht 15 Jahre, vielleicht nicht so, vielleicht 12 Jahre her. Oh, sie haben eine schreckliche Rassentrennung dort in Arkansas. Und ich kam in eine kleine Gemeinde und der Polizist half mir herein und heraus. Und ich kam heraus aus der Gemeinde und ich kann hören, wie jemand sagt, Gnade, Gnade. Und ich dachte, wo kommt das her? Und ich schaute zurück zu meiner Linken und da stand ein Schwarzer, ein Neger, weit weg von den weißen Leuten, mit seiner Mütze in der Hemd und rief, Gnade, Gnade. Und etwas traf mich. Oh, dieser Mann möchte mit mir sprechen. Und ich sagte zu dem Polizisten, oh, ich möchte hinübergehen und diesem Mann begegnen. Und er sagte, Mr. Brown, das kannst du nicht tun. Du fängst dir irgendwelche Rassenunruhen an in Arkansas. Du kannst es nicht tun. Wir können dich das nicht tun lassen. Ich sagte, aber der Heilige Geist sagt es mir, dass ich gehen soll. Aber er sagte, Bruder Brennan, du fängst an, einen Rassenaufstand, hier sind all die weißen Leute, die möchten, dass für sie gebetet wird. Und er sagte, ich kann nichts für die Art von Gesetze, die ihr habt, ich folge einem Gesetz. Und das ist das Gesetz des Geistes. Und er sagte, geh zu dem Mann. Und ich riss mich einfach los von ihm. Ich ging hinüber und ich hörte, wie seine Frau sagt, sei guten Mutes, Liebling. Der Prediger kommt. Und ich ging dort hinüber und sagte, wie geht's dir? Oh, streckte seine Hände aus so. Bist du dieses, Bruder Brennan? Und ich möchte das nicht so sagen, indem ich gering schätze meine farbigen Brüder. Aber auch die dort an den Radiogeräten. Aber er hatte richtig diesen Südstaaten-Dialekt. Bist du dieses, Bruder Brennan? Und er legte die Hände auf mein Gesicht und er sagte, du bist ein jüngerer Bursche, ein jüngerer Mann, als ich dachte, dass du es wärst. Und er war blind. Und er sagte, hast du nur eine Minute, ich möchte etwas erzählen. Und ich sagte, ja, mein Bruder, ich habe so viel Zeit, wie du reden möchtest. Und er sagte, ich bin ein Christ gewesen, seit ich ein kleiner Junge war. Oh, meine alte Mama, oh, sie ist schon viele Jahre gegangen. Und er sagte, ich bin nun seit einigen Jahren blind. Ich habe grauen Star in meinen Augen. Und der Doktor hat gesagt, er kann es nicht wegnehmen. Es ist um den Sehnerv herum gewachsen. Und er könnte sie nicht wegnehmen. Aber er sagte, ich habe noch nie von dir gehört, Prediger Brennan. Aber letzten Abend bin ich um 9 Uhr ins Bett gegangen. Und dann habe ich geträumt und ich sah meine alte Mama. Sie kam an mein Bett und sie sagte zu mir, Liebling, erhebe dich, zieh deine Sachen an, geh in eine Stadt, genannt Moab, und habe Bruder Brennan, dass er für dich betet und du wirst dein Augenlicht bekommen. Und er sagte, glaubst du das, Bruder Brennan? Und ich sagte, ich glaube das mit meinem ganzen Herzen. Er sagte zu mir, meine alte Mama hat mir nie eine Lüge erzählt in ihrem ganzen Leben. Und ich bin aufgestanden, habe meine Sachen angezogen und meine Frau hat mir zum Bus geholfen. Wir sind hinübergefahren zu diesem Versammlungsraum, sind hier rübergegangen, stehen hier und es regnete so hart, wie es nur regnen konnte. Und ich schaute ihn an, oh, legte meinen Arm um ihn und ich sagte, Herr Gott, ich weiß nicht, aber irgendwie ist er sich sicher und ich bin sicher, dass du seine alte Mama zu ihm kommen liest in einem Traum, ihm dies zu sagen, dass er sein Augenlicht bekommt. Und er ist sich so sicher, dass er sein Augenlicht wiederbekommt. Oh Herr, lass es jetzt sein. Und ich hatte es noch nicht ganz ausgesprochen. Da schlug er sich vor die Augen und sagte, danke Herr. Und ich sagte, kannst du sehen, Onkel? Er sagte, sicher kann ich sehen. Und ich sagte, ich wusste doch, dass ich sehen kann. Und seine Frau sagte, Liebling, kannst du wirklich sehen? Und er sagte, siehst du das rote Auto dort? Natürlich kann ich sehen. Du konntest ein Schreien rundherum hören und die Leute verherrlichten Gott. Was war's? Er war sich sicher, dass Gott zu ihm gesprochen hat in dem Traum. Und wenn Gott durch einen Traum spricht, um wie viel sicherer doch dann in seinem Wort? Seid ihr gewiss? Halte fest daran. Und Gott wird es geschehen lassen. Lasst uns beten. Halleluja. Herr, wenn ich denke an viele dieser Erfahrungen, ich weiß heute nicht, wo dieser Mann ist, Gott weiß es. Ich mag vielleicht nie mehr das Vorrecht haben, ihn zu sehen auf Erden. Aber ohne Zweifel, eines Tages auf der anderen Seite des Flusses, wenn wir beide hinaufgehen, die goldenen Stufen in dein Königreich, werde ich ihm dort begegnen. Denn er war sich sicher. Er konnte dein Wort nicht lesen, aber du sprachst zu ihm in einem Traum und durch seine liebe Mutter. Und er war sich sicher, dass seine Mutter nicht lügen würde. Oh, und wenn du ihm einen Traum gebracht hast von seiner Mutter, er wusste, dass er sicher war, er würde wiederum sehen können. So bete ich auch. Und ich denke auch, dass dies der Grund war, Vater, dass du es ihm gegeben hast. Er ging in Aktion. Er ließ seinen Glauben arbeiten. Und du bestätigtest seinen Glauben, indem du ihm das Augenlicht gabst. Da sind viele heute hier, viele auch an den Radiogeräten, die das Wort lesen und hören die Verheißungen, aber waren sich nie wirklich sicher dessen. Oh Gott, lass sie sich gewiss sein heute, dass wenn Gott es so gesagt hat, dass er es auch sein Wort halten muss. Oh, manchmal lässt er diese Dinge geschehen, einfach zu sehen, was wir tun werden. Er möge jede Person jetzt, die hier sind oder in der unsichtbaren Versammlung, oh, lass es sie zu fassen bekommen, dein Wort, deine Verheißung. Oh, mögen sie ihre Sünden und ihren Unglauben bekennen und festhalten zu dieser Verheißung, und das Tageslicht wird für sie anbrechen. Gewähre es, Herr. Oh, lass sie sicher sein und gewiss, dass du deine Verheißung hältst, jede einzelne von uns. Während wir es bitten, im Gebetnis in Jesu Namen und zu seiner Ehre. Amen. Gott segne euch. Wie viele sind sich gewiss, dass Gott seine Verheißungen hält? Oh, wir haben ein altes Lied gesungen dort in der Baptistengemeinde. Seine Verheißung ist wahr. Er wird dich nicht verlassen. Gott ist noch auf dem Thron. Habt ihr es hier gesungen? Lass mich deine Hand sehen. Gib uns den Ton, Schwester. Gott ist noch auf dem Thron und er erinnert sich immer an seine eigene. Seine Verheißung ist wahr, er wird dich nicht vergessen. Gott ist noch auf dem Thron. Frag mich, Bruder Duffy, kannst du uns leiten? Gott ist noch auf dem Thron. Er verlässt seine eigenen nie. Seine Verheißung ist wahr. Er vergisst dich nicht. Gott noch auf dem Thron. Nun dreht euch um. Wie viele glauben das? Lasst uns stehen, während wir singen. Oh, erhebt eure Hände zu Gott, während wir singen. Gott ist noch auf dem Thron. Nun dreht euch doch um, schüttelt doch die Hand irgendjemand neben dir. Lasst uns wieder umsingen. Schüttelt die Hände, all ihr Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner, Pfingstler. Kommt in Ordnung miteinander, kaut das anderen Kaugummi. Habt Gemeinschaft. Habt eine gute Zeit zusammen. Oh Schwester, lasst es uns zusammen singen, jeder. Glaubt ihr das? Erhebt eure Hände. Oh, seine Verheißung ist wahr. Er wird dich nicht verlassen. Alle, die das glauben, mögen Amen sagen. Wir sind jetzt nicht mehr auf der Leitung, wir können also richtig laut rufen. Amen. Gott ist noch auf dem Thron. Oh, seine Verheißung ist wahr, oh, all dieser Druck und all diese Lasten, aber er wird uns nie alleine lassen. Amen. Er ist ewig Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist immer noch Gott. Wenn diese alte Welt so überhäuft ist, so bis sich so eine Brummschädelkapelle auf ihre bewegt, so dass sie sich bewegt wie ein Betrunkener, der nachts nach Hause kommt. An einem dieser Tage wird die Sünde sich erheben bis über die Sterne und über den Mond und sie wird auseinanderfliegen und in die Ewigkeit reißen. Dann wird Gott immer noch auf dem Thron sein. Amen, Amen. Ich fühle mich pfingstlich. Amen. Altmodische Errettung, die Kraft des Heiligen, von Gott, des Heiligen Geistes. Gott ist Gott. Bruder, dafür. Amen. Halleluja. Gott segne dich. Lass uns doch singen, er ist Herr. Preis Gott. Halleluja. Wir sind nicht mehr auf Leitung. Du kannst also richtig laut sagen. Amen.